Herzlich willkommen beim Weltenüberbrücker-Podcast, meinem Podcast mit Geschichten über Leben, Tod und Trauer. Geschichten, die Brücken zwischen den Welten schlagen. Ich bin Svenja und ich bin Trauerbegleiterin. Heute spreche ich mit Anne Kriesel. Anne ist Gründerin des wunderbaren Bohana-Netzwerkes, einem Online-Portal und Netzwerk für lebendige Abschiedskultur, von dem ich auch ein Teil sein darf. Erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Anne. Schön, dass du da bist.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ich habe in der Vorstellung jetzt gar nicht so viel über dich erzählt, weil deine Erfahrungen mit Tod und Trauer ja auch eng mit der Geschichte und der Gründung von Bohana zusammenhängen. Und das jetzt auch gleich meine ersten Fragen wären. Welche Erfahrungen mit Sterben, Tod und Trauer gab es in deinem Leben? Wie haben dich diese geprägt und warum hast du Bohana gegründet?
Das ist ja komplex und vielschichtig, würde ich direkt darauf antworten. Also meine erste wirklich ziemlich bewusste Erfahrung habe ich eigentlich mit dem Tod meines Opas gemacht. Da war ich 6 Jahre alt und musste feststellen, dass ich überhaupt gar nicht weiß, wie ich überhaupt darauf reagiere. Also meine Mutter hat mir gesagt, dass mein Opa gestorben ist und ich hatte keine Strategie. Ich wusste nicht, was von mir erwartet wird auf diese Nachricht und es war ganz spannend, weil ich habe mich dann an Kinderfilme erinnert, wie das da war. Und es war immer hochdramatisch und theatralisch und genau das habe ich dann nachgespielt. Und es fühlte sich aber überhaupt nicht richtig und passend an, weil ich mit der Information als 6-Jähriger eigentlich noch gar nichts richtig anfangen konnte. Was bedeutet das, dass mein Opa jetzt gestorben ist? Ich konnte das gar nicht begreifen tatsächlich und kann mich da aber sehr gut dran erinnern, dass ich diese Theatralik da an den Tag gelegt habe und fand es auch ein bisschen absurd damals schon. Ja, und ich war tatsächlich bei der Beisetzung gar nicht dabei, weil ganz klassisch meine Familie dachte, es wäre besser, wenn ich nicht dabei wäre. Obwohl es gar kein Tabu in meiner Familie war, gar nicht. Auch da ganz im Gegenteil, meine Mutter ist immer schon ziemlich offen mit mir und meinen Geschwistern mit dem Thema umgegangen. Und das führte letztendlich, glaube ich, auch dazu, dass ich auch im Hier und Jetzt so ziemlich selbstverständlich darüber reden kann und darüber sprechen kann. Dann gab es lange Zeit gar keine Erfahrung mit dem Thema Tod. Es gab im jungen Erwachsenenalter gab es bei uns im Dorf einen schweren Schicksalsschlag einer sehr, sehr guten Freundin. Und da habe ich gemerkt, wie plötzlich sich alles ändern kann und auch so gravierend, dass es einfach ein ganzes Familiensystem von heute auf morgen vollkommen verändert. Und das hat mich unglaublich betroffen gemacht und war da auch gefühlt sehr, sehr nah und eng dran und sehr im Gefühl mit dabei. Und ja, das war aber trotzdem aus der Entfernung und dann gab es wieder lange, lange Zeit gar keine Berührungspunkte damit und ich habe damit gerechnet, dass meine Oma dann biologisch am nächsten dran ist und letztendlich war es dann aber plötzlich mein Vater, der mit 51 innerhalb von 2 Monaten an Krebs verstorben ist und ja, da begann eigentlich die Bohana-Geschichte, weil ich saß beim Bestatter und dachte, das kann gar nicht sein, dass ich mit 30 so vollkommen unvorbereitet bin. Also, dass ich nicht weiß, was jetzt zu tun ist, was ich machen kann, was ich machen darf, mit welchen Ideen ich jetzt diesen Abschied gestalten kann. Und hatte dann das große Glück, dass meine Mutter aber zum Glück total gut vorbereitet war und ich dadurch eine Positiverfahrung in puncto Abschiedsgestaltung machen durfte, weil wir haben ein großartiges Fest für meinen Vater organisiert und durchgeführt. Ich habe die Rede selber gehalten. Ich durfte ihn zum Grab tragen und meine Babytochter, die mit 5 Monaten auf meinem Schoß saß, die hat ihren Handabdruck auf dem Blumenschmuck verewigt und wir haben ja ein großes Fest auch am Abend dann noch im ganz, ganz engen Kreis gemacht, ein sogenanntes irisches Besäufnis, das hatten sich meine Geschwister gewünscht und es war wirklich sehr, sehr berührend und besonders und vor 11 Jahren auch ziemlich mutig, muss ich sagen, auf dem katholischen Dorffriedhof. Das gab es bis dato nicht und meine Mutter war sehr, sehr mutig, einfach das reinzuschmeißen, was ihr wichtig war für uns als Familie.
Es ist jetzt spannend, dass du sagst, ihr habt ein Fest gefeiert. Also ihr habt keine Beerdigung gestaltet, sondern ein Fest gefeiert. Magst du mehr über das Fest erzählen? irisches Bedürfnis sagt mir jetzt zum Beispiel auch nichts.
Es ging darum, dass wir wirklich dann noch Geschichten über meinen Vater erzählt haben und dann haben wir Schnaps getrunken und das konnte mein Vater ziemlich gut. Da war er bekannt für, dass er auf Feiern und Festen alle anderen gut versorgt hat mit Alkohol, nur er selber hat es, ja, er hat andere dazu animiert und er selber hat dann gar nicht so viel getrunken und eine schöne, schöne Tradition, die ich auch gut weiterführe, muss ich sagen. Es macht immer viel Spaß. Nein, und ja, wir haben einfach Geschichten über ihn erzählt. Wir haben uns an ihn erinnert. Und ich glaube, wir konnten alle ja nicht ändern, was passiert ist. Und was wir aber machen konnten, war, ja, uns nochmal zu erzählen, wie wichtig er für uns war, welche Bedeutung er für uns hatte und auch immer noch hat. Und ja, die guten und die schlechten Zeiten und Geschichten, die wir uns dann mitgeteilt haben. Und da hat ja jeder eine andere Perspektive. Und es ist so wertvoll gewesen, dass wir das teilen konnten, dass wir darüber reden konnten und dass wir sein Leben und sein Leben mit uns auch feiern durften. Ja, das war eine schöne Erfahrung. Und auch nochmal so viel Liebe reinzuschmeißen. Also meine Mutter hat uns zum Beispiel gesagt, bei der Beerdigung, bei der Beisetzung, beim Abschiedsfest, wird sie ja, vorschlagen, dass wir uns ein Lied aussuchen dürfen, was uns stärkt in dem Moment. Es muss nichts mit Trauer, Tod und Sterben zu tun haben. Einfach ein Lied, was gut für uns ist in dem Moment. Genauso macht sie das auch. Und dann haben wir noch ein Lied für unseren Vater ausgesucht. Und aber da war so viel Liebe drin. Also in allen Entscheidungen, die wir da getroffen haben und in allen Dingen, die wir möglich gemacht haben. Und in meiner Rede habe ich dann auch das Gefühl gehabt, und es hätte ihm so gefallen, so dass alles, wie wir es gemacht haben. Und es ist ein gutes Gefühl, nachhaltig auch gewesen, dass wir nochmal ganz viel Liebe in den Abschied gesteckt haben. Und deswegen war es mehr ein Fest als eine Trauerfeier.
Wird dann in Schwarz das Fest gestaltet? Das würde mich jetzt gerade noch interessieren, weil es gibt ja mittlerweile auch viele Abschiedsfeste, Beerdigungen, wo die Menschen dann sagen, ihr dürft auch in bunten Klamotten kommen, ihr müsst gar nicht traditionell schwarz tragen. Wie habt ihr das gehandhabt?
Ja, da sind wir ja ziemlich bedürfnisorientiert und ich persönlich würde das auch niemals sagen, so, und das ist jetzt die Kleiderordnung, sondern ja, ich selber hatte das Bedürfnis, auch schwarz zu tragen und ich bunt hätte nicht gepasst für mich persönlich. So, ja, mir war das wichtig, irgendwas Besonderes zu tragen, was ich jetzt nicht im Alltag anhabe, aber ich finde es auch total in Ordnung und stimmig, wenn es einfach Alltagskleidung ist. Ich würde das niemals vorgeben, sondern bedürfnisorientiert, so wie sich jeder in dem Moment fühlt, dass er das dann auch trägt. Für mich war es schwarz, ja, weil es war für mich auch wirklich ziemlich traurig und das war entsprechend und ich hätte mir auch Regen gewünscht und Donner und Blitz und alles. Das hätte auch ziemlich gut gepasst. Und es war auch, es war im Februar, es war auch wirklich zum Glück so eine ganz merkwürdige Wetterstimmung. Und es passte und es war total entsprechend, ja.
Es ist ja auch so, wenn der Abschied so gut gelingt, wie du das gerade beschreibst, dann trägt der über den ganzen Trauerprozess. Hast du das auch so erlebt?
Ja, auf jeden Fall. Und deswegen ist, glaube ich, auch die Idee zu Bohana genau so entstanden, weil ich gemerkt habe, dass ich meinen Trauerweg ganz anders gehe als viele andere. Ich war in Trauergruppen und habe gemerkt, ich bin in meiner Trauer an anderen Punkten und das ziemlich schnell, weil ich wenig Bereuen darin habe. Ich kann wirklich sagen, wir haben alles nochmal reingegeben und wir haben alles ziemlich bewusst entschieden und es war sehr viel klar im Vorfeld schon, auch zwischen meinem Vater und uns. Und dadurch konnten wir Entscheidungen treffen, die uns nicht ins Bereuen gebracht haben, wo wir nicht das Gefühl hatten, wir haben was falsch gemacht oder wir hätten es anders machen sollen, sondern wir konnten uns im Anschluss auf unser Traurigsein konzentrieren. Das war schlimm und hart genug. Es hat unser ganzes Familiensystem durcheinander geschüttelt und natürlich, ja, war ganz viel Trauer da. Die ist nicht weg, die soll ja auch nicht weg sein, die ist ja auch wichtig, aber es hat einen Unterschied ausgemacht. Ja, wir hatten viel Fokus dann aufs Traurigsein.
Was hat dich dann motiviert, eine Trauergruppe zu besuchen?
Na, ich habe schon gemerkt, also meine Tochter war gerade 5 Monate alt. Das hat mich auch wirklich überrollt. Ich war mit dem Leben beschäftigt und auf einmal und plötzlich kam der Tod so in unser Leben rein, völlig unerwartet. Und wie ich es eben schon gesagt habe, auch das Familiensystem wird ja komplett durcheinander gerüttelt. Und ich bin die älteste von 3 Geschwistern. Man kann sich vorstellen, in welche Position ich plötzlich gerückt bin. Also ganz stark auch in die Verantwortung gefühlt, sowohl meinen Geschwistern gegenüber, aber natürlich auch meiner Mutter gegenüber. Und hatte aber dann ja auch meine eigene kleine Familie direkt im Beginn. Und da war mir klar, also ich brauche Unterstützung und Begleitung, dass es total wichtig ist, dass ich nochmal einen Ort und einen Raum habe, wo auch ich mich mitteilen kann, jetzt außerhalb von meiner Kernfamilie. Ja, und ich habe mich auch darüber hinaus dann noch weiter begleiten lassen. Ich hatte dann auch ziemlich schnell einen Coach, der auch genau auf das Familiengefüge nochmal drauf geguckt hat, weil ich gemerkt habe, ja, ich muss da ziemlich gut auch auf mich aufpassen. Und eine Kollegin sagt immer so schön, nur wenn ich selber gut stehe, kann ich andere gut halten. Und in diesem Bewusstsein bin ich da auch ziemlich unterstützt worden und habe das dann auch tatsächlich so umgesetzt, dass ich mich gut begleiten lassen habe. Das war gut, kann ich nur empfehlen.
An welcher Stelle in deinem Trauerprozess ist die Idee für Bohana entstanden?
Tatsächlich beim Bestatter meiner Mutter, weil ich das ganz bitter fand, dass ich da saß und völlig uninformiert war, nicht viele Inspirationen dann in dieser Krise tatsächlich hatte. Und ja, ich dachte, der kann mir jetzt hier alles verkaufen. Wenn der mir sagt, das Ganze kostet 16.000 Euro, dann hätte ich abrufen können, Beerdigung, Bestattung sind teuer, und hätte das wahrscheinlich gar nicht groß in Frage gestellt, sondern hätte gefragt, ob man auch in Raten zahlen kann. Und das ist ganz schön bitter, das so festzustellen, weil man ist ja in einer emotionalen Ausnahmesituation. Und das hat mir für mich selber nicht so gut gefallen, dass ich in so einer Situation war. Es ist ähnlich wie wenn ich in einer Autowerkstatt bin. Da kann man mir auch immer alles erzählen. Das finde ich auch immer ganz furchtbar, weil ich gar keine Ahnung habe, ob das jetzt alles so stimmt und passend und richtig ist. Schräger Vergleich, aber es ist einfach so das Gefühl, in dem man da steht. So, ja, wenn der Schrauber sagt, es kostet jetzt 3.000 Euro, was soll ich dann machen? Ich brauche das Auto ja wieder. Genauso ist es beim Bestatter. Also mein Vater liegt ja jetzt nun mal da, mit dem ziehe ich ja dann nicht um, wenn ich ein komisches Gefühl habe. Beziehungsweise in den seltensten Fällen wird das wahrscheinlich gemacht. Also es geht, das habe ich dann auch im Nachhinein mal gefragt, ob man das eigentlich machen könnte. Ja, ja, das geht, aber es ist dann wahrscheinlich auch wieder mit Kosten verbunden. Und da ist die Idee entstanden, warum gibt es eigentlich keinen Ort, der im Hier und Jetzt immer mal wieder informiert und inspiriert und der mir auch sagt, und wer sind denn eigentlich die Guten in der Situation, die ich dann ansprechen kann, die mich begleiten können. Weil das Google jetzt nicht der allerbeste Berater ist, das ist mir schon auch immer ziemlich klar gewesen. Da sind im Ranking die oben, die am meisten Geld haben, die viel Geld in ihr SEO stecken. Und aber ob das jetzt wirklich die sind, die für mich richtig sind, das habe ich ein großes Fragezeichen dran gesetzt. Und ich habe jahrelang gewartet, dass irgendjemand einen Ort wie Bohana schafft, der auch die ganzen schönen Ideen rund um Bestattung und Abschiedsgestaltung sammelt. Und es gab es nicht und gab es nicht und gab es nicht. Und ich hatte auch einen anderen sehr, sehr schönen Job, der mir viel Freude gemacht hat, viel Sicherheit hatte und noch ein zweites Kind bekommen und war auch ganz anders mit dem Leben beschäftigt. Dann hatte nicht auf dem Schirm, den Ort selber zu schaffen. Und durch einen Zufall hat meine Schwester mich dann aber irgendwie da reinrutschen lassen, dass ich es dann selber gemacht habe.
Ja, und es gibt ja auch eine total schöne Bedeutung, ne? Warum Bohana Bohana heißt.
Ja, Bohana ist ein Kunstwort und ich habe in der Sprachindustrie sehr lange gearbeitet. Und als es darum ging, dem Kind einen Namen zu geben, habe ich überlegt, naja, und was ist stimmig und passend? Und ich wollte keinen Namen haben, wo das Wort Bestattung oder Abschied oder so drin vorkommt. Das hätte mein Gefühl zu dem Projekt, zu dem Ort gar nicht entsprochen. Und meine Familie hat einen sehr starken Bezug zu Hawaii. Mein Bruder lebt da zum Teil und ich bin Wellenreiterin im Herzen. Ich kann das nicht wirklich, aber ich mache es mit einer großen Leidenschaft und ich wollte immer mal auf Hawaii heiraten. Und auch so mag ich das sehr, sehr gerne. So ein Sehnsuchtsort. Und dann habe ich mal geguckt, welche Worte es denn im Hawaiianischen gibt und bin auf Ohana gestoßen, was mir vom Klang sehr, sehr gut gefallen hat. Und es bedeutet Familie. Und dadurch, dass es ja einen sehr familiären Ursprung hat, dachte ich, das ist ein ziemlich schönes Wort, damit zu starten. Und dann hörte sich Ohana noch sehr ähnlich an zu Buana. Das ist der Spitzname von meinem Vater gewesen, der sich selber so genannt hat. Das bedeutet Familienoberhaupt im Afrikanischen. Und ja. Und irgendwie war so Boana geboren und habe ich ziemlich viel auf den Deckel bekommen am Anfang, weil das keiner verstanden hat, warum ich es so nennen konnte. Und gleichzeitig war so viel Gefühl damit verbunden und so viel Nähe und Verbindung. Und das habe ich mir auch immer für das Netzwerk gewünscht. Ich bin halt auch Netzwerkerin und ich habe mir gewünscht, dass wir so zusammenwirken im Netzwerk, dass es schon familiäre Strukturen hat, dass wir sehr in Kooperation unterwegs sind, dass wir uns unterstützen und begleiten, dass wir nicht in Konkurrenz zueinander stehen, sondern ja, einfach nebeneinander und beieinander sind. Und so passte das ziemlich gut. Ja.
Drückt ja auch direkt das Vermächtnis aus, was dein Vater dadurch geschaffen hat. Also durch die ganze Tragik der Geschichte hat er dir oder jetzt dem ganzen Netzwerk ja auch eben das vermacht, ja, dass du das jetzt machen kannst, diese Arbeit. Und in dem Namen steckt auch das Vermächtnis.
Ja, und da werde ich häufiger dann drauf gestoßen und gleichzeitig ist natürlich auch so mein Wunsch. Ich hätte ihn lieber bei mir behalten und hätte das Vermächtnis nicht angetreten. So, es wäre mir anders lieber gewesen, natürlich. Und auf der anderen Seite hat das Vermächtnis schon so viel bewirkt, dass es ganz schön besonders ist, dass das daraus irgendwie auch entstanden ist.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich hätte auch lieber noch meinen Mann als jetzt heute Trauerbegleiterin zu sein. Und trotzdem ist es eine wunderschöne Aufgabe, die ich jetzt machen darf.
Das machen ja viele von uns, ne? Die haben einfach eine Erfahrung gemacht und aus dieser Erfahrung und auch aus den Negativerfahrungen und auch aus dem Schmerz heraus ist was Neues entstanden. Und das kann ich schon sehr sehen und auch sehr leben und finde es auch sehr berührend, dass es so ist. Und wenn ich dann merke, was wir alle auch schaffen und auch an Gutes schaffen daraus, dann ja, ist es auch sehr besonders.
Wenn wir nochmal jetzt auf die Geschichte von deinem Vater oder auf die Geschichte von deiner Familie zurückkommen. Mich würde interessieren, ob ihr so Rituale zu Jahrestagen oder zum Todestag miteinander pflegt.
Ich mag den Todestag immer nicht, jetzt als, ja, dass ich da jetzt irgendwas zelebriere oder dass ich, so, ich trage mir den, ich muss den gar nicht im Kalender eintragen, der ist natürlich abgespeichert, aber ich trage immer ein, dass ich an dem Tag nichts haben möchte, und gucke dann einfach, wie es mir an dem Tag geht. Und in erster Linie erinnere ich mich einfach ganz viel dran. Und das, was ich schon um den Todestag herum mache, ich habe eine Erinnerungskiste und die hole ich dann um den Todestag für meine Kinder einmal im Jahr dann auch raus. Wenn sie das Bedürfnis hätten, würde ich das auch öfters machen. Aber es ist immer ein schöner Anlass, so um diesen Tag herum. Und da ist dann eine Pfeife von ihm drin und dann noch eine Tabakdose und da kann ich dann dran riechen und ein Badmintonball und andere Sachen, die wir einfach aufgehoben oder die ich aufgehoben habe, die eine besondere Bedeutung für mich haben. Und ja, da sind dann auch Bilder und Fotos drin und dann rede ich mit den Kindern über ihren Opa. Und das ist immer ziemlich schön. Und was ich viel schöner finde, ist der Geburtstag. Also da, den feiere ich auch tatsächlich. Da gehen wir immer ins Opa-Restaurant essen mit der Familie. Und das ist ganz klar. Und als die Kinder kleiner waren, da, egal wo ich war, bin ich immer an den höchsten Punkt des Ortes mit den Kindern gefahren, also himmelnah. Hier in Berlin ist es das Park-Inn-Hotel gewesen, also oben auf die Aussichtsplattform. Und dann haben wir da Happy Birthday gesungen. Und das war ziemlich schön. Näher ran an den Opa konnten wir dann nicht. Aber ansonsten gibt es schon Rituale, auch bei meiner Oma, die ein Jahr später gestorben ist und einfach einen ganz, ganz großen Stellenwert auch in meinem Leben hatte und auch hat. Und das ist meine Uso-Oma. Also die hat gerne mit mir Uso getrunken. Und da habe ich das Ritual, dann an ihrem Todestag tatsächlich ein Uso auf sie zu trinken mit weiteren Herzensmenschen, die dann gerne an sie denken. Und egal wo wir sind, da verabreden wir uns zu einer Uhrzeit und dann trinken wir Uso auf meine Oma. Und das ist ziemlich schön und sehr verbunden und verbindend.
Wunderschön, ja. So Rituale sind auch total wichtig, ne? Die halten die Erinnerung lebendig und erhalten eben auch die Verbindung. Und es muss ja gar nichts Großes sein. Also ich finde das jetzt gerade total spannend. Also ein Uso trinken ist sehr wenig Aufwand, aber es ist trotzdem so wichtig, ne?
Ja, ist immer mit den Gedanken dann an die Person verbunden. Und ja, ich habe das tatsächlich immer, wenn ich irgendwo einen Uso sehe, dann denke ich auch an meine Oma.
Ja, vielen Dank. Ich würde noch mal gerne das Thema wechseln und dich zu deinem eigenen Tod fragen. Und zwar hast du Angst vor deinem eigenen Tod, weil im Bohana-Netzwerk sind ja auch einige Bestatter und Bestatterinnen. Da kann ich mir vorstellen, dass du vielleicht dann auch drüber nachgedacht hast, wie deine eigene Beerdigung mal aussehen soll oder wie du bestattet werden willst. Wenn man so viel mit dem Thema in Kontakt ist, macht man sich vielleicht ganz andere Gedanken.
Das ist immer ganz spannend. Also zum einen, ob ich Angst habe vor dem Sterben und vor dem Tod. Nein, habe ich tatsächlich nicht. Und ich habe letztens mit Sabine Mähne auch darüber gesprochen, die ja Nahtod erfahren ist. Und ich hatte ihr erzählt, dass ich so mit 20 sie sagt, ja, das war eine Nahtod-ähnliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich hätte das jetzt niemals so tatsächlich definiert. Aber wenn sie das sagt, sie ist da ja die Expertin, dann war es das vielleicht auch. Und vielleicht bringt mich das halt auch in diese Ruhe, dass ich da keine Angst vor habe, vor dem Sterben. Da habe ich einfach gemerkt, ich hatte pfeifisches Drüsenfieber, aber auch wirklich in einer ziemlich starken und schweren Form. Ich habe über mehrere Tage nichts gegessen, nichts getrunken, konnte ich nicht. Und habe immer mehr zu mir und in meine Ruhe gefunden. Und es war irgendwann so, dass ich gedacht habe, und es ist jetzt einfach okay, so wie es ist. Und habe da eine unglaubliche Kraft auch drin gespürt. Und sie meinte, das könnte man tatsächlich auch damit in Verbindung bringen. Auf jeden Fall glaube ich, und das habe ich dann auch unter meinen Geburten, ich habe 2 Kinder, und da habe ich das auch gemerkt, dass ich mich so auf meinen Körper und mich verlassen kann und auch mein Gefühl dazu. Gerade bei meiner Tochter gab es im Außen schon auch eine Verunsicherung, ob das jetzt alles so in Ordnung ist. Die Feuerwehr wurde gerufen und ich hatte zu keinem Zeitpunkt wirklich Sorge und Angst. Und ich war sehr auf mich konzentriert und auf den Prozess und war in einer Ruhe, die ich da gespürt habe. Und ich hatte das Gefühl, naja, mein Körper weiß jetzt einfach, was zu tun ist. Ich habe da keine Erfahrung mit, aber ich vertraue meinem Körper da jetzt auch einfach. Und das ist aber nur für mich. Also das ist nicht allgemeingültig, sondern es ist für mich und wie ich drauf gucke und wie ich es erlebe und weshalb ich keine Angst habe. Das ist natürlich ganz unterschiedlich bei anderen Menschen. Aber ich merke, dass gerade auch so die Erfahrung bei den Geburten, also auch gerade bei meinem Sohn, der einfach sehr, sehr groß war und ja, den ich auch im Geburtshaus bekommen habe. Und es hat funktioniert. Es hat so, ich war im Vertrauen und hatte da keinen Zweifel dran. Und ja, war im Vertrauen, dass mein Körper weiß, was zu tun ist. Und das habe ich beim Sterben auch. Ich gehe davon aus, dass es ein natürlicher Prozess ist und dass auch da klar ist, wie er ablaufen wird. Ja, dass es natürlich ablaufen wird, hoffentlich, und okay sein wird, so wie es dann ist. Und zu der Bestattung, ja, es ist ganz spannend. Ich habe mit so vielen tollen BestatterInnen zu tun, dass ich mir manchmal schon die Frage stelle, naja, und wen davon würde ich denn dann tatsächlich für mich auswählen? Und gleichzeitig geht es nicht darum, wen ich auswählen würde, sondern das, was ich tue, ist meine Familie optimal vorbereiten. Und meine Familie soll dann gegen die BestatterInnen aussuchen, die für sie genau die richtigen sind. Und genau das ist es, was ich tue. Ich statte meine Familie im Hier und Jetzt mit allem aus, was sie dann brauchen. Also mit Information, mit Inspiration. Ich gehe ganz selbstverständlich mit meinen Kindern mit diesen Themen um und sie wissen einfach schon unglaublich viel. Und in erster Linie wissen sie, dass ganz viel möglich ist. Und sie wissen, dass sie sich auch mit einbringen können und dürfen. Und sie wissen es jetzt teilweise auch schon, was sie dann machen würden. Und das stärkt sie in dem Moment, da bin ich ganz, ganz sicher. Und auch zu wissen, ja, und egal, wen ich ihnen über das Netzwerk da ans Herz lege, darauf können sie sich verlassen, darauf können sie vertrauen und sie werden gut begleitet. Das heißt, das ist das, was ich eigentlich mache. Die Wahl und Auswahl und wer dann für sie stimmig ist, das können sie dann selber treffen. Ich schaffe das Bohana-Netzwerk tatsächlich auch für meine Familie, dass sie zugreifen können und einen Eindruck davon bekommen können, wer für sie richtig und passend ist in dem Moment. Und der oder die für mich jetzt passend ist, muss für meine Familie gar nicht passend sein. Deswegen würde ich gar nicht sagen, und nehmt dann bitte den oder die, sondern alle, die im Netzwerk sind, sind super.
Den Gedanken kann ich auch teilen. Genau, es ist für die Hinterbliebenen, also für die Familie so wichtig, dass es für sie dann passt und der Trauerweg. Also die bleiben ja auf der Erde und müssen ihren Weg damit finden. Und ich finde es gerade auch total schön, du hast, ich finde, es ist schon eine spirituelle Dimension, diesen Bogen zwischen Geburt und Tod, den du geschlagen hast, weil vielleicht ist der Tod ja auch nur eine Geburt nochmal. Wir wissen nicht genau, ja, in was, da gibt es ja auch verschiedene Ansichten.
Das ist super spannend, weil ich auch ehrenamtlich im Hospiz tätig bin. Und da bin ich natürlich auch ganz viel am Lebensende immer wieder mit Angst konfrontiert. Und da kann ich dann auch immer nur sagen oder teilen, was mir die Ruhe gibt. Und damals in der Trauergruppe, da gab es eine schöne Geschichte, die erzählt wurde von den Zwillingen im Mutterleib. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da geht es darum, dass sich die Zwillinge im Mutterleib unterhalten darüber, dass es ja einfach das Paradies auf Erden ist. Immer essen, es ist warm, es ist kuschelig, sie haben sich. Und was soll denn, also es kann nichts Besseres geben. Und dann startet der Geburtsprozess und sie haben Todesangst und sie denken, jetzt ist alles vorbei. Und letztendlich ist es halt der Übergang ins weltliche Leben, so wie wir es jetzt kennen. Und ich finde es ganz spannend, diese Sicht darauf. Also ja, also wir kennen jetzt das im Hier und Jetzt und wer weiß denn, was danach dann noch kommt. Und mein Sohn fragt mich das sehr häufig in letzter Zeit. Das ist ganz spannend, ob ich an Gott glaube und was ich glaube und wie ich glaube. Und es ist ganz, ganz bereichernd, mich mit ihm darüber auszutauschen und auch welche Sicht er darauf hat und welche Gedanken er sich da auch macht. Und das finde ich ja sehr, sehr wertvoll. Und ich finde es schön, dass wir es so teilen können und unsere Gedanken dazu teilen können. Und er mit seinen 7 Jahren wirklich große Fragen hat und er die auch beantwortet bekommt und das nicht weggewischt wird.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ja. Und Kinder haben so für mein Gefühl manchmal sogar noch den besseren Zugang oder die bessere Anbindung. Und bevor wir dann da was überstülpen und erzählen, wie wir uns es vorstellen oder wie wir es gelernt haben, finde ich es auch total wertvoll, dazu zu hören.
Ja, und auch zu sagen, oh, da muss ich jetzt wirklich mal einen Moment drüber nachdenken. Das ist eine große Frage und die kann ich jetzt gar nicht so spontan beantworten. Er hatte mir dann die Frage gestellt, ob ich lieber noch ganz lange auf der Welt sein möchte und dafür aber ja keinen schönen Tod habe oder ob ich lieber einen schönen Tod haben möchte und dafür nicht mehr lange auf der Welt sein will. Und das sind ja Wahnsinnsfragen. Also da muss man sich tatsächlich erstmal ein paar Gedanken zu machen. Und es war auf einer Zugfahrt. Das war total schön. Ja, und dann haben wir darüber gesprochen. Und er wird es anders machen als ich. Und es war ganz spannend. Und dann konnten wir darüber reden, warum ich es anders machen würde als er und mit welchen Gründen. Und es hat natürlich was mit meiner Mama-Rolle zu tun. Und ja, er in seinem Hier und Jetzt, in seiner Kinderrolle. Ja, es war schön. War ziemlich schön.
Oh ja, also es ist immer wieder beeindruckend, finde ich, was Kindern für Fragen einfallen. So mit 7 Jahren, dass sie sich schon da so mit auseinandersetzen. Das ist toll, dass du dann da auch die Fragen aufnimmst und beantwortest und darüber redest. Das sollten wir auch viel öfter tun. Das leitet mich zu meiner letzten Frage schon über, weil du hast ja mal erzählt, dass du auch so den Gedanken hast oder die Vision, dass es eigentlich präventiv Hilfe braucht für Trauer. Also nicht erst, wenn der Trauerfall eintritt, braucht es Hilfe, sondern präventiv. Wie genau würdest du dir das vorstellen? Hat das auch schon was damit zu tun, wie wir Kinder da lehren oder wie wir zuhören? Wie konkret ist deine Vision?
Ja, meine Vision hat einen ganz starken Bildungscharakter. Also ich wünsche mir, dass Menschen grundsätzlich besser vorbereitet sind auf all die Themen rund ums Lebensende. Und da geht es jetzt nicht nur um den Papierkram, sondern ein Bewusstsein für das Hier und Jetzt zu haben und ja, Informationen immer mal wieder niedrigschwellig auch zu bekommen. So, was darf ich eigentlich? Was kann ich eigentlich? Und auch inspiriert zu sein. Was gibt es alles für tolle, vielfältige Möglichkeiten? Schöne Ideen. In der Krise ist es ein Ding der Unmöglichkeit, das alles ranzuschaffen, weil man ist einfach in einer Ausnahmesituation und sich dann Wissen anzuschaffen und dann auch noch kreative Sachen sich auszudenken und dann auch noch die richtigen Leute zu suchen, die dann begleiten können. Oh, es ist so eine Glückssache, ob das dann alles zusammenfällt. Und wenn ich darüber spreche, dass ich da gerne präventiv auch wirken möchte, ja, dann geht es darum, im Hier und Jetzt immer wieder Impulse zu setzen und die Leute dazu zu motivieren, hinzugucken. Und am besten, wenn die Krise noch gar nicht da ist, damit man ja sich einfach schon mal ja mit den Gedanken beschäftigt. Dass man auch klar ist in den Beziehungen, die man so untereinander hat, dass man die Dinge ausspricht, die ausgesprochen werden müssen, dass auch unschöne Sachen jetzt gar nicht in diesen Muss, aber ja, das, was man gerne gesagt haben möchte, dass das halt auch gesagt oder besprochen ist, auf jeden Fall. Also klar sein in der Beziehung. Das ist unglaublich wertvoll, wenn man das im Hier und Jetzt einfach macht und nicht, wenn eine Diagnose zum Beispiel kommt, dann sind andere Sachen dran und dann traut man sich das vielleicht auch alles nicht mehr und es wird immer schwieriger und immer schwieriger. Und der Ansatz sollte natürlich sein, ganz selbstverständlich mit Kindern über diese Themen schon zu sprechen und ihnen es auch beizubringen, wie wichtig es ist, ja, in Beziehung klar zu sein und auch bedürfnisorientiert und achtsam miteinander umzugehen. Und das wünsche ich mir sehr, dass wir das mehr und mehr auch schaffen und dass es da einen gesellschaftlichen und grundsätzlichen Wandel gibt, der dann auch einen Wandel der Abschiedskultur mit anschiebt.
Ja, das wünsche ich mir auch. Und ich glaube, es ist ganz wertvoll, wenn man als ersten Ansatz selber als Vorbild da wirkt. Und das tust du ja in ziemlich großen Umfang durch Bohana.
Ich gebe mir die größte Mühe, sagen wir es so, ja. Ja, und es ist, es steckt einfach ganz viel Liebe tatsächlich drin. Und alles, was geklärt ist und auch besprochen ist, das entlastet. Und zwar das ganze Familiensystem. Und auch wenn man selber Angst hat, darüber zu sprechen und viele sagen ja, oh nein, in dem Moment, wo ich die Dinge anspreche, dann passiert es auch. Es hilft aber ja nichts. Also im Gegenteil, es birgt so viele Chancen, so viele Möglichkeiten, die Dinge zu klären. Es macht einen Unterschied aus, wenn ich beim Bestatter sitze und ich weiß, dass meine Oma eine Feuerbestattung haben wollte und ich mir da nicht die Frage stellen muss, welche Entscheidung soll ich denn jetzt treffen, Feuer oder Erde? So, ich kann die doch nicht treffen, ohne es wirklich zu wissen. Und dann ist es eine 50-50-Entscheidung und ja, da ist auch immer das Potenzial drin, dass ich mich zu 50% falsch entschieden habe. Und ich muss mich aber in der Krise entscheiden. Das heißt, mit Zeit und 8, 12 Wochen später hätte ich vielleicht eine ganz andere Entscheidung getroffen. So, das konnte ich aber in dem Moment dann nicht. Und dann blockiert es mich, weil ich dann damit beschäftigt bin und denke, ah, hätte ich doch. Ich hätte alles anders machen sollen. Und ich hätte doch so viele andere Möglichkeiten gehabt. Und warum hat es mir keiner gesagt? Und das möchte ich tatsächlich, da möchte ich präventiv vorbeugen. Ich möchte, dass Menschen im Vorfeld deutlich klarer und bewusster die Entscheidung treffen können und einfach gute Menschen an ihrer Seite haben. Dass, wenn sie es selber nicht können, dass sie zumindest dann in der Begleitung die Menschen haben, die da mit drauf gucken und die sehr bedürfnisorientiert da sind und dabei sind.
Und das ist dann so wertvoll für den ganzen Trauerprozess. Weil gerade wenn man dann die Entscheidung, wenn man das Gefühl hat, man hat zu 50% falsch entschieden, blockiert das ja da auch den Prozess. Oder auch wenn in der Beziehung was nicht geklärt war, ist das auch ein erschwerter Prozess, weil klar, wenn dann der liebe Mensch stirbt und dann beschäftigt einen das ja auch noch mit. Man ist ja eh schon traurig, das würde ja reichen. Und oft kommt das andere dann alles noch obendrauf. Dann brauchen Menschen wirklich Unterstützung. Und dann gibt es ganz viel, was in der Begleitung auch Thema wird.
Genau, und es ist, ich begleite ja Menschen am Lebensende und ich habe gerade eine sehr, 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 sehr intensive Begleitung, weil da so zwei Pionierinnen im Vorbereitetsein aufeinandertreffen. Und ich hatte gestern so den Gedanken, ja, und wir testen eigentlich die ganze Zeit, ja, wie gut man tatsächlich vorbereitet sein kann, weil das ist natürlich auch immer dann, man kann sich nicht darauf vorbereiten, dass jemand stirbt. Und da sage ich immer, nein, emotional kann man sich nicht darauf vorbereiten, natürlich nicht, dass es ein Mensch fehlt und oftmals ein Mensch, der über einen langen Zeitraum immer da war oder auch wenn er gar nicht über einen langen Zeitraum da war, wo es eine starke Verbindung gegeben hat und wo Trauer da ist. Und natürlich kann man sich darauf emotional nicht vorbereiten, aber es macht einen Unterschied, ob ich ja in dem Moment gute Entscheidungen treffen kann. So, und darauf kann ich mich vorbereiten, dass ich in der Lage dazu bin. Gute und nachhaltige, mit denen ich dann halt auch nachhaltig gut leben kann.
In der Arbeit im Hospiz kann man ja auch noch wirken oder darauf hinweisen und begleiten in dem Sinne, dass die Familie wirklich nochmal die Chance hat, auch Dinge auszusprechen und miteinander zu klären. Das halte ich auch für ganz wertvoll, eben, dass da auch, wenn es möglich ist, das ist ja nicht in allen Familiensystemen möglich, dass da Frieden ist.
Ja, und auch das kann ja total in Ordnung sein. Also ich glaube, den Anspruch zu haben, am Sterbebett dann jetzt auf einmal jahrelange Familienfäden ad acta zu legen, nein, ich glaube, das ist gar nicht dran und das muss gar nicht sein. Es ist die Klarheit, glaube ich, die ganz wertvoll ist. Und auch da zu sagen, ja, also wir waren auch einfach nicht gut füreinander in unserem Leben. Und ja, das ist so und das ist schade und das können wir jetzt aber vielleicht auch gehen lassen, dass es so ist. Wir können das nicht klären. Ich glaube, manche Sachen lassen sich nicht klären und besonders nicht auf, ja, in der letzten Phase. Ja, und es ist aber dann auch okay.
Genau, also das ist ganz wichtig, was du sagst, diese Klarheit. Und ich glaube, die schafft dann innerlich auch die Ruhe und es nochmal ausgesprochen zu haben. Ich glaube, das ist der Punkt, der wertvoll ist. Und auch es stehen zu lassen, wenn es schwierig war. Vielleicht, das war von mir nicht ganz richtig ausgedrückt mit dem Frieden. Klar, man kann sich dann nicht auf Knopfdruck mit allem versöhnen. Aber die Klarheit zu haben, das finde ich das richtige Wort. Und die Dinge vielleicht einfach auch nochmal so angesprochen zu haben, zu sagen, ja, ich weiß, da das war schwierig und da gab es die und die Themen. Und dann sagen vielleicht beide, ja, das war so und das können wir aber jetzt auch so annehmen. Oder genau, einfach so stehen lassen. Und das Aussprechen macht den Unterschied, oder?
Ja, es ist, und ich glaube, da greifen wir dann auch immer oft auf Filme zurück. Also, was man sein Leben lang nicht geschafft hat, irgendwie zu, ja, gut zu lösen und zu klären, wie soll man es dann in der Krise schaffen? Das ist ja auch einfach ein Wahnsinnsanspruch. Und trotzdem kann man es aus meiner Sicht schaffen, gut damit gehen zu können, so, indem man es klar hat in der Beziehung.
Finde ich auch eine ganz wertvolle Arbeit, die du dann im Hospiz machst. Das ist ja eine Sterbebegleitung. Das ist ja das, was ist, bevor ich als Trauerbegleiterin dann vielleicht auf der Bildfläche erscheine. Und wenn die Sterbebegleitung, also auch von den Zugehörigen, gut war, dann läuft auch der Trauerprozess anders. Und dann braucht es vielleicht auch gar nicht so viel Trauerbegleitung. Dann sind es manchmal nur kleine Impulse, die es noch braucht in der Begleitung.
Ja, und es liegt noch so viel Potenzial immer da drin. Also wenn ich da daran denke, ja, also Ängste, die dann ausgesprochen werden, über die man dann sprechen kann. Und da kann man auch so viele Ängste nehmen und auch nochmal so viel Ruhe reinbringen. Und ja, wenn es dann komplizierte Familienmodelle gibt, da kann man nochmal unterstützen, dass es klarer wird, dass alle Seiten auch tatsächlich in irgendeiner Form gut damit sein können, dass jetzt die Beziehung dass die auch ein Ende hat. Und was mir persönlich auch immer wichtig ist, tatsächlich zu gucken, wer braucht denn jetzt nochmal was? Und das ist ja hoch unterschiedlich, hochkomplex unterschiedlich. Also jeder braucht auch nochmal was anderes am Lebensende und da Zeit reinzugeben und genau hinzuspüren, so was ist es jetzt bei dir? Die einen wollen nochmal viele Erinnerungen schaffen. Für die anderen ist es ganz wichtig, nochmal ja viele Dinge aus ihrem Leben zu erzählen, die lange Zeit unbesprechbar waren. Also ganz oft höre ich dann nochmal Dinge aus dem Zweiten Weltkrieg, die unbesprechbar waren über einen langen Zeitraum. Ja, dann haben sie in mir nochmal jemanden, wo man darüber sprechen kann tatsächlich. Und es musste dann nochmal raus.
Das ist auch ganz wichtig, dass du das nochmal betonst, wie individuell wir Menschen sind, indem wir mit Leben, Sterben, Tod und Trauer umgehen. Und ich finde auch das Wort bedürfnisorientiert sehr passend. Das ist auch mein Ansatz.
Aber das braucht auch immer Zeit. Da muss man sich auch nichts vormachen. Also wenn man in dem Konzept lebt und so wirkt und so arbeitet, in dem Moment, wo man tatsächlich auf die Bedürfnisse schaut, sowohl auf die des Gegenübers, aber auch auf die eigenen Bedürfnisse, ist auch immer ziemlich viel Zeit mit verbunden. Und in dem System geht es oftmals ja darum, dass einem suggeriert wird, man hat gar nicht viel Zeit. Und da ist es ganz wichtig, auch da gut hinzugucken und viel Zeit reinzugeben.
Ja, vielen Dank. Also ich wäre jetzt mit meinen Fragen, die ich an dich hatte, durch. Vielen Dank für deine Offenheit und dein Vertrauen und danke für das schöne Gespräch.
Ja, ich danke dir. Es war sehr, sehr schön und angenehm.